Herzlich willkommen zum Vortrag Selbstschmerzbeispiele aus dem Kryptolbuch. Das habe ich vor zu machen. Ganz kurz, also ich sage ein bisschen was über das Kryptolbuch, dann habe ich mir ein paar klassische Verfahren rausgepickt, dann die XOR-Verschlüsselung und zum Schluss noch RSA. Das Kryptolbuch, was ist das? Es ist ein Buch über Kryptographie und ist Teil des Open-Source-Projekts Kryptol. Das ist bei uns jetzt in dem Vortrag abgekürzt mit CT. Die Projektleitung hat der Professor Esslinger von der Uni Siegen. Genau. Das L passt nicht, aber gut. So, dann der Titel heißt Kryptographie lernen und anwenden mit Kryptol und SageMath. Zur Hauptseite kommt man über diesen Link mit DE zum Schluss, hier nicht vergessen. Zum Kryptol-Buch, was ja nur ein Teil von dem ganzen Projekt ist, kommt man über diesen Link, also CT-Book anhängen. Und dann gibt es auch die SageMath-Beispiele, recht viele. Die sind auch online, die findet man unter diesem Link. Die sind aber noch nicht ganz aktuell. Das Buch ist momentan noch online in der 12. Auflage und die neue Auflage, da arbeiten wir gerade noch dran, ist noch nicht final. Hat dann unter anderem auch zur Folge, dass ich alles, was ich hier referenziere, nicht mit einer Seitenzahl referenzieren kann, weil sich die Seitenzahlen noch ändern werden. Gut. So, dann der Überblick. Das ist, so viel Kapitel hat das Kryptolbuch. Sind sehr viele verschiedene, zum Beispiel massiv viele Sachen über Primzahlen, obwohl die eigentlich nur indirekt mit Kryptographie zu tun haben. Wir haben ein Kapitel über Gitterkryptographie, elliptische Kurven. Da ist allerdings die Isogenien, die sind da zum Beispiel noch nicht drin, wird aber wohl nächstes Jahr dann mit drin sein. Also unterm Strich eigentlich alles, was wichtig ist in der Kryptographie, wird in dem Buch behandelt. Dann gibt es noch Anhänge, und zwar über SageMath und Jupyter und dann zu den einzelnen Kryptol-Software-Varianten, CT1, CT2. Es gibt noch mehr, das hat hauptsächlich historische Gründe, dass es verschiedene Kryptol-Software-Varianten gibt und das sind so GUIs, wo man Texte mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren ver- und entschlüsseln kann. Kann man sich auch mal runterladen und anschauen. Also CC2 zum Beispiel läuft nur auf Windows. Es gibt aber auch eine Java-Variante und eine Online-Variante. Einfach reinschauen. Dann ist auch noch ein Kapitel über OpenSSL drin und ein paar andere Dinge. Dann die für heute, also ich muss das, diese Ü, die macht mich jetzt wahnsinnig, aber ich lasse es jetzt so. Also ich habe für heute kurze Beispiele ausgesucht. Damit jemand, falls jemand mittippen wollen würde, könnte er oder sie das tun. Und zwar halt klassische Beispiele, dann ein bisschen Sachen mit Bitblöcken und RSA. Gut, die klassischen Verfahren, da kann man im Internet schauen. Da hat SageMath einiges. Und zwar hier die Affine, Hill, Shift, Substitution. Also es ist letztendlich ja fast alles dasselbe, für einen Mathematiker zumindest. Die haben dann nur andere Namen. Und hier die Alphabete, auf denen die arbeiten, zum Beispiel binär oder oktal oder halt ABC. Schauen wir uns an. Fangen wir an mit dem Substitutionsverfahren zu Fuß. Ein Substitutionsverfahren funktioniert so, dass man immer erstmal eine endliche Menge Omega hat. Und das sind in dem Fall die Buchstaben von A bis Z, 26 Stück. Und in Sage kann man jetzt hergehen und das einfach als String aufschreiben von A bis Z. Und wenn man dann mit dieser eckigen Klammer hier diesen Code eingibt, dann wird eine Liste erzeugt, die als Listenelemente nicht den ganzen String hat, sondern jeden Einzelbuchstaben als einelementigen String. Und ein Substitutionsverfahren ist jetzt für einen Mathematiker eigentlich nichts anderes als eine Permutation. Das heißt, die Buchstaben, die werden vertauscht. Ich habe jetzt hier so ein Random-Element mal genommen und das heißt dann zum Beispiel hier, dass die Permutation K, die würde die 1 auf die 13 abbilden, sprich den Buchstaben A auf den 13. Buchstaben und den zweiten Buchstaben, den B, auf die 8 und so weiter. Hier kann man das auch mit der Hand aufzeichnen, ja. Bei der Zuordnung des Schlüssels so, muss man ein bisschen aufpassen mit den Indizes, weil ja Sage immer anfängt bei 0 zu zählen. Und wenn man das so aufschreibt, dann entspricht das A der 1 und darum muss man quasi einmal nach rechts shiften und dann wieder nach links, damit die Zuordnung keinen Fehler liefert. Und wenn man das so macht, dann hat man einen Key, der besteht aus einer Liste von 26 Buchstaben in einer anderen Reihenfolge letztendlich. Ja? Und diese Liste, das ist dann der Schlüssel. Es ist der Übersichtlichkeit halber oft schöner, wenn man das als ein Dictionary aufschreibt. Das ist in Sage ein Objekt mit geschweiften Klammern und dann hat man immer den sogenannten Key, dann einen Doppelpunkt und dann den Value. Das heißt, zum Key A gehört dann der gemappte Buchstabe M und so weiter. Man kann dann auf die Einzelelemente von diesen Keys zugreifen, indem man sagt, ich will wissen, wo das A hingeht. Dann schreibe ich KeyDict von A und er spuckt mir aus M. Wenn man jetzt die Sache iteriert und zum Beispiel die Message Hallo Welt hat, ja, dann iteriert man über diese Buchstaben. Das heißt, ich mache KeyDict von I und I läuft durch die Buchstaben der Message. Und dann habe ich erstmal Einzelstrings und die hänge ich zusammen und da vorne, sind zwei Single Quotes. Das führt dann dazu, dass die ohne Leerzeichen aneinander gehängt werden und dann wäre das der Ciphertext, der verschlüsselte Text, NMVV und so weiter. Kann man nochmal hier schauen. NMVV kann man auch mit der Hand einfach ausrechnen. So, das wäre erstmal eine Möglichkeit, so eine Verschlüsselung zu machen. Jetzt kann man eine Funktion verdefinieren, damit man nicht immer einzeln, so wie da, diese Message hier reinschreiben muss in den Befehl. Das heißt, ich definiere mir das als Funktion. Z ist die Zeichenkette, die ich reinschiebe und rauskommt dann der String des verschlüsselten Wortes. Und da trifft man jetzt dann, wenn man das mit der Hand machen will, sehr schnell auf Probleme. Das erste Problem ist, was mache ich, wenn da ein Leerzeichen ist? Das war ja in unserem Omega nicht drin. Und das sieht man dann auch, da kommt dann ein Key-Error. Dasselbe passiert, wenn man einen Kleinbuchstaben hat. Da kann ich auch verschlüsseln die Message Nummer 3. Und das gefällt ihm auch nicht, weil er das kleine A auch nicht in der Liste hat. Das heißt, man müsste jetzt anfangen und da alle möglichen Sonderfälle auch noch mit reinnehmen. Und das macht man ja nicht. Sage hat da fertige Lösungen und die haben einen etwas sperrigen, also zumindest für Nicht-Mathematiker sperrigen Begriff, und zwar Free String Monoids. Ein Monoid in der Algebra, das ist quasi einfach nur eine Menge von Dingen, mit denen ich irgendwie rechnen kann. Ja, ich habe eine Verknüpfung. Und diese Verknüpfung, die hat viele Namen in der Mathematik, Operation oder binäre Relation. Aber letztendlich ist es einfach sowas wie ein Plus oder ein Mal. Und bei einem Monoid gibt es aber keine Inversen und es gibt auch kein neutrales Element. Ja? Hier zum Beispiel wäre ein neutrales Element eigentlich der leere String. Den kann ich dann verknüpfen mit einem anderen String und er reproduziert mir wieder den anderen String. Ist jetzt aber theoretisch, ist also vollkommen irrelevant zu wissen, was ein Monoid ist. Aber wenn man Fehlermeldungen von Sage kriegt, ja, oder hier bei Buchstaben X, wenn man da schreibt Alphabetic Strings und man fragt den, was ist denn das? Und dann kommt halt zurück Monoid und da darf man nicht durcheinander kommen. Das ist einfach ein mathematisch abstraktes Gebilde. Gut. So, wenn man jetzt die Buchstaben selber will, dann kann man hier die Methode Alphabet anwenden und dann werden die Buchstaben wieder als Einzelstrings gepackt, allerdings in runde Klammern. Ja, wenn man sich den Typen anschaut von diesem Alph, sieht man auch, da kommt die Klasse Tupel und ein Tupel ist keine Liste. Die unterscheidet sich dadurch, dass ein Tupel kann man nicht überschreiben. Ja, dieses Alph, das war das Tupel und wenn ich dem den Buchstaben B zuordnen will, obwohl auf der Stelle 0 des A sitzt, kriege ich einen Error. Bei dem Omega, das vorhin eine Liste war, da kann ich das machen, da kann ich einfach auf die Stelle, auf der das A saß, das B draufschreiben. Und das ist ja manchmal nicht gewünscht, dass man versehentlich irgendwelche Werte überschreibt. Drum Tupel. So, weiter geht's. Was man auch machen kann, ist, dass man die sogenannten Erzeuger, also diese Methode Chance, hernimmt. Die Buchstaben waren nochmal eingeführt als Alphabetic Strings hier. Ja, das kommt aus SageMath raus, von dieser Seite. Und wenn ich die definiert habe, dann kann ich Punkt Chance schreiben und dann werden mir die Erzeuger angezeigt. Wenn ich das zum Beispiel beim Binäralphabet machen würde, würde ich nur die 0 und die 1 kriegen. So, und wenn ich mir den Typ anschaue, also ist auch wieder hier ein Tuppel, und wenn ich mir das erste Element des Tuppels frage, was das ist, dann kommt hier ein Element von einem String-Monoid, so wie schon erwähnt. Ja? Wenn ich jetzt da hergehe und zum Beispiel sage, ich will jetzt die ASCII-Nummer von so einem Teil, ich schreibe also Ort davor, das liefert mir ja in Python die ASCII-Nummer, und dann kriege ich auch eine Fehlermeldung, das muss man wissen, dass diese Monoid-Elemente, die sind abstrakt. Und einige Python-Funktionen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würde es gehen, geht halt nicht. Ja? Schauen wir uns hier mal rein. Also wenn ich die Buchstabenmenge, das war eine Liste. Ja? Moment, Buchstaben von 0. Ja, weil Buchstaben X, ja, das ist das, was aus SageMath kommt. Und die Buchstaben ohne X, das war die händisch definierte Liste. Und da kann ich sagen, ich greife auf das erste Element zurück, was auf Platz 0 steht. Und da kann ich die Ordnungsfunktion aufrufen. Und der Buchstabe A hat quasi in der ASCII-Tabelle die Zahl 65. Und das kann ich auch hier händisch machen, indem ich einfach das A reingebe, kriege ich auch 65. Und wenn ich das hier mit diesem Buchstaben X probiere, Moment, wollte ich jetzt noch zeigen. Ja, da, genau. Also hier, das wäre das erste Element von diesem da. Das wäre dieses A und dieses A. Da macht er mir die Ordnungsfunktion nicht, weil er eben sagt, ja, das ist kein ASCII-Objekt, das ist ein String-Monoid-Element. Und dann kann ich das quasi nicht weiterverarbeiten mit Ort oder solchen Sachen. Gut. Die Alphabetic Strings, die haben eine Methode Encoding. Und die erspart mir, dass ich da so ein Dictionary definieren muss. Nein, die erspart mir, dass ich die Leerzeichenprobleme habe. Ja? Und zwar kann ich einfach sagen, encoding the cat in the head. Und dann haut es hier die Leerzeichen raus und macht die Kleinbuchstaben groß. Also hier steht es, and stripping away all other characters. Jetzt ist es so, das macht es halt doch wieder nicht. Weil wenn ich ein deutsches Hello World schreibe und ich will das kodieren, dann sagt er, ja, das Ö, das mag ich nicht. Das heißt, wenn man damit rumspielt, das ist nicht implementiert, da muss man ein bisschen einfach Bescheid wissen, dass man so für kleine Beispiele keine Ös reinmacht. Und ansonsten, wenn man doch mit Ös arbeiten will, sollte man sich ein anderes Alphabet suchen. Gut, jetzt schauen wir uns das Substitutionsverfahren von SageMath an. Da rufe ich auf Substitution Cryptosystem. Das ist auch auf der Seite, die ich vorhin schon verlinkt hatte. Und dann muss ich hier eingeben Alphabetic Strings, weil ich könnte auch binär substituieren. Und dann ist es eingeladen, dieses ganze Kryptosystem mit seinen ganzen Funktionen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich will einen Random Key. Ja? Und das ist dann zum Beispiel dieses hier. Ja? Ist also ein 26-Tuppel sortiert und ich weiß, wo welcher Buchstabe hin abgebildet wird. Wenn ich jetzt einen Plaintext nehme, das ist eine geheime Nachricht, ohne Umlaute und scharfe S, aber mit Satzzeichen und Leerzeichen. Und ich gebe das P hier rein in den Befehl S-Encoding. S war nochmal das Substitutionskryptosystem und nennt es Message. Und dann sieht man schon, dass das eben jetzt, ohne dass ich irgendeine Sonderfallbehandlung und so weiter machen muss, einfach alles zusammenklebt und aus klein groß macht und die Leerzeichen und auch das scharfe, das Ausrufezeichen zum Schluss wegschmeißt. Dann komme ich zurück, indem ich einfach Deciphering eingebe. Also ich muss auch nicht die Liste da mit den Keys und Values umdrehen. Ich habe überhaupt keine Arbeit. Ich kann es einfach fertig eintippen und dann kommt es schon wieder raus. Natürlich kann ich jetzt nicht von dem String zurück auf den Originalstring, weil die Software, die weiß ja nicht, dass ich jetzt in Deutsch bin und wo ein Wort anfängt und aufhört. Das ist hier nicht möglich. Gut. Kurz zu den Konventionen, also man hat ja dann doch sehr viele Variablen nochmal, also man hat oft hier den Text, das ist also lesbarer Text, Plaintext P, und der wird dann durch Codierung in den zu verschlüsselten Text verwandelt, zum Beispiel war das bei uns gerade die Großbuchstaben, aber wenn man binär arbeitet, sind es halt Nuller und Einser, dann wird es verschlüsselt, dann heißt es C für Ciphertext, danach wird es entschlüsselt, das heißt dann deciphered, Cryptotext und im Idealfall ist natürlich die Message gleich dem Deciphered Cryptotext, aber wenn man was falsch macht, halt nicht und darum haben die nicht denselben Namen, erst wenn man geprüft hat, dass sie gleich sind. Und danach, hier in dem Fall haben wir es auch nicht gemacht, wird dann noch wieder zurückkodiert. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Binärausdruck hätte, würde man da wieder lesbare Buchstaben draus machen. Und als kleine Bemerkung noch, also hier steht es auch noch drin, decrypted. Seit einiger Zeit ist es nicht mehr erwünscht, weil das so an Exhumierung erinnert und da empfindliche Leute quasi mit diesen Begriffen Problem haben und darum nennt man das jetzt Deciphering. Ja? Deciphering statt Decryption, aber es ist trotz alledem noch sehr präsent, der Begriff. Aber wer sauber arbeiten will, also auch bei SageMath, heißt es nicht Decrypt, sondern Decipher. Okay, machen wir weiter. Der Spezialfall der Substitutionsverschlüsselung, das wäre jetzt die zyklische Verschiebung. Also bei einer Substitution kann ich ja egal wie permutieren. Und wenn ich jetzt die zyklisch verschiebe, also sage ich, schiebe sie alle um eins nach rechts, Module 26, dann werden die wieder nach vorne verschoben. Sowas nennt man, bei Permutationen ist das ein Zykel und drum zyklische Verschiebung. Und wenn man um drei nach rechts schiebt, das hat ja der Julius Caesar schon gemacht, ist das eben die Caesar-Chiffre. Und man kann aber auch allgemein um ein K kleiner 26 nach rechts schieben oder natürlich auch nach links. Und dann nennt sich das Ganze Shift-Cipher und das gibt es bei Sage auch. Man kann eingeben Shift, Kryptosystem, dann wieder mit den Buchstaben, die wir kennen und dann muss ich die Keylänge auf 3 setzen. Dann habe ich hier den Gallischen Krieg von Caesar, das ist, glaube ich, der erste Satz. Musste ich mal als Schüler auswendig lernen. Und wenn man das jetzt kodiert, mit der Methode Encoding, dann kriegt man es erstmal wieder in Großbuchstaben ohne Leerzeichen und Kommata. Und dann kann man das verschlüsseln mit dem Key, den ich da oben verwendet habe. Und dann wird es um 3 weitergeschoben. Das kann man gucken, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Und das heißt, das G geht aus J, passt alles. So, zurück geht es dann mit Deciphering, nicht mit Decryption, wie bereits gerade erklärt. Und dann kommt auch das Original wieder raus. So viel mal zum Caesar. Jetzt habe ich mir noch die Hill-Verschlüsselung angeschaut, die auf den ersten Blick auch komplizierter aussieht, als sie ist. Also das ist eigentlich was ganz Banales. Ja? Ich zeige erst mal wieder, wie man das zu Fuß machen kann. Also man hat wieder die Bijektion der 16 Buchstaben und diesmal setze ich aber das A auf die 0, damit man nicht irgendwie diese Indizes immer extra nochmal bedenken muss, was da passiert. Es gibt aber die Hill auch anders, dass das A auf die 1 geht, da muss man schauen. Ja? So, und dann habe ich diese Buchstaben und ich habe die Bijektion, die jetzt das A auf die 0 schmeißt und das B auf die 1. Und diese Zuordnung als Dictionary habe ich also mit BIJ abgekürzt. Das hat man ja vorher schon so ähnlich, ne? Da hieß es nur nicht BIJ. Gut, dann ist jetzt der Schlüssel selber ist eigentlich nur eine Matrix, eine quadratische Matrix K. Und die hat Einträge von 0 bis 25, also Z26 ist die Menge der Zahlen von 0 bis 25 gerechnet modulo 26. Das nennt man in der Mathematik einen Ring. Und diesen Ring R kann man in SageMath definieren, indem man schreibt Z mod. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Integer mod Ring 26. Also es gibt mehrere Befehle, mit denen man so einen Ring in Sage aufrufen kann und der gefällt mir am besten, der ist am kürzesten. So, dann möchte ich eine Matrix definieren und wichtig ist bei der Matrix, dass man quasi dieses Ringobjekt da jetzt vorne mit reingibt, weil wenn man das nicht macht, dann nimmt er per Default die rationalen Zahlen. Gut, und das ist also jetzt die Matrix, die auch in der Sage-Doku ist, das habe ich hier reingeschrieben, die haben jetzt nicht wir erfunden oder so, ja? Nicht, dass ihr denkt, wir klauen, aber ich glaube, fast alle nehmen die als Beispiel. So, und wenn ich jetzt KeyMat so definiere, also wichtig hier zweieckige Klammern und hier auch, und dann tippt er mir das so zeilenweise ein, das heißt aus diesen einzelnen Zeilenvektoren macht er einfach reihenweise eine Matrix. Und was passiert jetzt bei dieser Verschlüsselung? Also man hat Hallo Welt zum Beispiel als Text und es wird zeilenweise in eine Matrix geschrieben und dann wird über diese Bijektion von vorhin jedem Buchstaben diese Nummer zugeordnet, zum Beispiel das A geht auf die 0. Das ist das, was hier MSG-ROMAT, also Message-Reihen-Matrix gleich heißt. Und dann wird von rechts an diese Message-Matrix die Key-Matrix dran multipliziert. Und es wird einfach, hier habe ich es halt per Hand gemacht, ja, so wie man es lernt an der Uni, 7 mal 1 plus 0 mal 0 plus 11 mal 2 sind 7 plus 22. Dann komme ich auf 29. Und das muss ich dann modulo 26 reduzieren, komme ich auf die 3. Und die 3, da schaue ich dann wieder nach in der Nummernliste, das ist der Buchstabe D. Und das mache ich dann mit den anderen auch und dann kriege ich hier diese Matrix und die lese ich wieder zeilenweise aus und dann kriege ich hier diesen String und das ist dann mein Ciphertext. Also ist unterm Strich nur eine ganz banale Matrix-Multiplikation. In SageMath schaut es dann so aus. Ja, also ich habe wieder meine Message. Ich schaue, die muss natürlich durch dreiteilbar sein, weil wenn ich so einen String in der Matrix schreibe und die wird nicht voll oder sie wird übervoll, dann muss ich dann natürlich auch das abfangen. Und hier habe ich halt gesagt, ja, das ist jetzt zufällig 9 lang. Dann machen wir Zahlen aus den Buchstaben und die sind jetzt erst nochmal in einer Zeile. Und jetzt will ich die Zeile zu einer Matrix machen. Das geht hier, indem ich einfach hier die Matrix bilde. R ist wieder der Ring. 3 ist, wie groß die Matrix ist und dann schreibe ich diese Liste hier rein und dann macht er per Default eine Zeilenmatrix daraus. Und das wäre jetzt die Message verschlüsselt. Da muss man aufpassen, ich habe, als ich das gerechnet habe und dann habe ich noch bei Wikipedia mal nachgelesen und also Wikipedia macht es anders. Man kann ja Matrizen von links und von rechts multiplizieren und SageMath macht es genau anders, als es in Wikipedia dokumentiert ist. Das heißt, in Wikipedia, da machen sie die Message zu Zeilen und multiplizieren es dann an die Key-Matrix von der anderen Seite ran. Und wenn man das dann überprüfen will, dann stimmt natürlich alles nicht und darum wollte ich das hier mal kurz erwähnt haben. Gut, wenn man jetzt diese hat, dann macht man ganz normale Matrix-Multiplikation. Also ich mache die Message-Matrix mit der Key-Matrix, multipliziere ich und dann kommt die verschlüsselte Matrix raus. Das ist diese und die würde ich dann halt durchs Internet verschicken als geheime Nachricht. Wenn ich die als Liste mir anschaue, kriege ich dieses da. Gut, wenn ich jetzt nachher noch vergleichen will mit dem, was SageMath eingebaut hat, muss ich natürlich wieder Buchstaben kriegen und dazu drehe ich erstmal das Dictionary um. Das kann man machen, indem man einfach value:key schreibt für key, value und diese Items aufruft. Die Bijektion umgedreht nenne ich Chip und da sieht man da, also die 0 entspricht der A, die 1 dem B und so weiter, so wie man es auch erwartet. Und dann kann man, wenn man jetzt I, das ist also die Nummer, die in der Matrix als Zahl kodiert ist, aufruft als Key, dann gibt einem Chip von diesem Key zurück den Buchstaben. Das durchläuft dann die Liste der Zahlen durch und die Buchstaben werden wieder zusammengeklebt ohne Leerzeichen dazwischen und dann kriege ich genau DWODGNXO, was ich auch da vorne hatte, DWODGNQXO. Kommt also genauso raus, wie mit der Hand gerechnet. Gut, dann ist die Hilfverschlüsselung von SageMath. Die haben das auch schon fertig drin. Ist dann auch wesentlich kürzer. Ich muss also wieder die Key-Länge bestimmen. Ich kann auch sagen, ich will mit 4x4 Matrizen rechnen. Und dann rufe ich das Hill-Kryptosystem auf. Das kriegt zwei Daten übergeben. Und zwar einmal das Alphabet. Ich habe ja schon gesagt, ich kann auch binär arbeiten. Dann müsste ich hier Binary Strings aufrufen und die Keylänge, die gebe ich ein. Und dann ist das Hill-Kryptosystem ist dann, oder HKS ist der Keyspace. Und der Keyspace, wenn man das sich nochmal anschauen würde, das ist genau dieser Matrixraum, den ich vorhin per Hand definiert habe mit dem Ring da drin. Das macht dann quasi SageMath von selbst, dass es den richtigen Ring zugrunde legt bei den Matrizen. Und das heißt halt der Keyspace. Gut, dann nehme ich jetzt wieder denselben Key und definiere den Plaintext Hallo Welt. Und dann gibt es wieder die Methode Encoding. Ich muss also nicht per Hand ein Dictionary machen, sondern das hat es alles schon drin. Und kommt dann hier erstmal die Großbuchstaben ohne Sonderzeichen und Zeug. Und ich schaue auch, dass die 9 Buchstaben lang ist. Und dann kann ich es verschlüsseln und dann fällt es mir hier sofort raus ohne viel Arbeit. Okay. Dann die inverse Matrix, da wollte ich noch kurz drüber reden. Die braucht man ja, um wieder zurückzukommen. Man kann einfach Deciphering nehmen und dann hat man sofort wieder dastehen. Wenn man jetzt zu Fuß vorgeht, hat man ein bisschen mehr Arbeit, aber ist auch nicht sonderlich viel Arbeit. Also diese Sachen, die hat man vorher schon eingegeben und jetzt kann man einfach die Matrix Punkt Inverse nehmen. Ich mag diese Syntax nicht, ist kürzer, ist einfach Tilde Keymat. Das ist eine Abkürzung in SageMath für die inverse Matrix. Und die ist zum Beispiel die. Und wenn ich die jetzt multipliziere an den Kryptotext, dann kriege ich wieder den deciphered Text oder zumindest noch als Zahl. Und das muss ich dann wieder zu Zahlen machen. Ja, das mache ich so. Also ich sage, die Characters werden wieder irgendwie gejoint über Aufruf dieses Dictionaries und dann kommt es wieder zurück. Ich wollte dann auch noch erwähnen, es ist also wichtig, dass das über Q hier nicht funktioniert. Wenn ich dieselbe Matrix von vorhin, wenn ich die über Q definiere und dann die inverse aufrufe, dann kommt hier dieses da. Jetzt kann natürlich jemand sagen, also die minus 1, die gibt es ja in Z26 auch und es ist ja die 25 und wenn man schaut, hier steht auch die 25. Ja? Aber so wie Sage hier rechnet, nimmt es halt keine negativen Repräsentanten. Das heißt, das hier ist jetzt nicht Modulo 26 zu denken, sondern das ist die rationale Zahl minus 1 vom Betrag 1 und nicht die Zahl mit Betrag 25. Und die Matrix von vorhin, diese da, die definiere ich hier mal händisch schnell und zwar über Q. Und wenn ich dann nämlich F und E multipliziere, da kommt halt nicht die Einheitsmatrix raus. Das heißt, die sind nicht invers zueinander. Da muss man wirklich aufpassen, dass man den richtigen Ring nimmt. Sonst klappt es nicht. Okay. Dann, was man auch noch machen muss, Z26, also das ist ja kein Vektorraum. Das heißt, nicht jede Matrix, sie hat Inverse, selbst wenn die Determinante nicht 0 ist. Wenn die Determinante rauskommt auf 2 oder 4 oder auch auf 13, sprich gemeinsame Teiler hat mit dem 26, dann ist die nicht invertierbar. Die Determinante hier ist 25, das heißt, die ist invertierbar. Ja, aber bevor man eine Matrix zum Verschlüsseln nimmt, muss man da sich absichern, dass nicht die Determinante irgendwie 2 ist oder 6. Dann hat man eine nicht bijektive Abbildung. Gut, jetzt schaue ich kurz die Attacke auf die Hilfsalpha. Also man kann eine sogenannte Known-Plaintext-Attacke machen, das ist absolut banal. Allgemein ist eine Known-Plaintext-Attacke auch bei anderen Kryptosystemen, gibt es das. Und zwar, wenn man für einige Paare von Ciphertext und Klartext, wenn man die kennt, kann man in vielen Situationen auf den Schlüssel zurückschließen. Ja? Und das wird natürlich bei Real-World-Verschlüsselung, muss man das immer abfangen, weil sonst könnte ja einer sich hinsetzen und immer einen Lieblingstext verschlüsseln und dann irgendwie so lange rumprobieren, bis er den Schlüssel hat. Aber so bei so händischen Verfahren, auch die Hilfsalpha, also kann man das machen. Wie geht es? Ist ja nicht sonderlich tiefsinnig. Also wir haben diese Matrix und wir haben diese Matrix, das war die verschlüsselte. Ich kürze die kurz ab mit P und C. Ja? Und was ist da passiert? Man multipliziert das P, der Plaintext, mit der Matrix A, der Schlüssel, und raus kommt C. Und das ist jetzt eine Matrixgleichung. Und wenn jetzt es möglich ist, dass ich den Plaintext, den ich annehme, zu kennen, in eine Matrix schreibe und die ist zufällig invertierbar, dann kann ich die ja von links an diese Gleichung ran multiplizieren. Und dann habe ich hier, wenn ich p hoch minus 1 ran multipliziere, dieses. Und rechts wird sich das p wegkürzen und a bleibt übrig. Und das heißt, durch Multiplikation der Inversen von dem p mit dem c kriege ich das a. Das Einzige, was ich brauche, ist eben ein Plaintext p, den ich kenne, und einen verschlüsselten Text C, den ich kenne. Und dann ist vollkommen banal, auf das A zu kommen. Bis auf, dass natürlich das P invers existieren muss. Erstmal würde ich also hergehen und würde hier den String, den ich verschlüsseln will, den würde ich also erst einmal testen, ob der Plaintext invertierbar ist. Also ob p hoch minus 1 existiert. Ich schaue, dass es 9 lang ist. In Wirklichkeit hat man natürlich keinen Text, der immer 9 lang ist, aber das muss man dann auch abfangen. Und wenn man den Test loslässt auf Hallo Welt, dann stellt man fest, Hallo Welt kann ich invertieren. Das heißt, mit dem Paar Hallo Welt und dem verschlüsselten Part könnte ich das A knacken. Und ich habe jetzt mal eine Weile gesucht, wenn man jetzt das Beispiel Nein doch O nehme, dann käme daraus false, das heißt, diese Matrix da, wenn ich die als Plaintext hätte, könnte ich damit keine neuen Plaintext-Attacke machen, weil die Matrix nicht invertierbar ist, sprich, dieses da würde nicht funktionieren, weil das p hoch minus 1 nicht existiert. Sehen wir gleich. Also ich habe hier wieder meine Buchstaben, ich habe wieder meinen Ring, ich habe meinen String, nein, doch O, ich mache die Matrix P draus, ich habe die Matrix A, ich muss so tun, als würde ich die nicht kennen, aber um mein C zu kriegen, muss ich es ja auch erstmal ausrechnen. Das heißt, ich rechne jetzt mein C aus. Jetzt vergesse ich das A wieder und tue so, als hätte ich nur das P und das C. Und wenn ich dann versuche, es inverse von P auszurechnen und dann beschwert es sich, die Matrix ist nicht singulär und damit kann man dann hier nicht weitermachen. Sieht man auch, wenn man diese Matrix sich mal hinschreibt, ja, also diese Zahlenmatrix wäre es Nein, doch, O. Und wenn man so wie in der Schule oder in der Uni dann seine Gauss-Operationen macht, kann ich diese Zeile mit 2 multiplizieren und dann komme ich hier auf die 26 und die ist ja die 0, modulo 26. Und wenn ich das hier mit der und der auch noch mache, da muss ich dann mal 13 nehmen, ne? Dann habe ich hier eine Nullspalte. Also sieht man sehr schnell, dass das wenig sinnvoll ist. Im Kryptobuch am Ende von dem Kapitel Papier- und Bleistiftverfahren, da ist also auch noch ein größeres Beispiel, wo die Hillcipher attackiert wird, wo man dann auch längere Texte eingeben kann und nicht beschränkt ist auf die Größe der Matrix. Kann man gern sich mal anschauen. Okay, dann mache ich noch die XOR-Verschlüsselung. Hier ist eigentlich schon sichtbar, was da gemacht wird. Also wir haben die Message, die ist einfach eine Reihe von Nullen und Einsen und dann haben wir einen Key, ebenfalls eine Reihe von Nullen und Einsen und es wird dann XOR addiert, das heißt 1 plus 0 gibt 1, 0 plus 0 gibt 0 und hier haben wir 1 plus 1 gibt auch 0, also einfach modulo 2 addiert. Wie kann man das jetzt machen? Man muss natürlich jetzt erstmal irgendwie mit Bits um sich werfen. Da gibt es genauso wie das Alphabetic Strings bei Sage den Befehl Binary Strings und das ist auch wieder einer dieser besagten Monoide. Das heißt, wenn man damit arbeitet, muss man aufpassen, dass das keine normalen Nuller und Einser sind, sondern wieder algebraisch abstrakte Elemente. Wenn ich das Encoding von dem Buchstaben A aufrufe, liefert es mir zum Beispiel hier dieses. Man kann es nebenbei auch umdrehen und in der anderen Reihenfolge haben, braucht man hier aber nicht, dann müsste ich die Option eingeben. Ich weiß ja, dass das der Buchstabe A ist, ich kann die Python Ordnung, die ASCII-Ordnung aufrufen, kriege ich die Zahl 65 und ich kann mit Python auch den Befehl bin verwenden, stülpe den über die 65 und dann kriegt man immer diesen String und dann muss man dieses 0b, was eben anzeigt, dass das ein Binärcode ist, den zwickt man dann weg, weil den brauchen wir ja nicht. Das erreicht man mit 2 Doppelpunkt, das zwickt quasi die ersten 2 Buchstaben von einem String weg und zfill füllt dann wieder vorne auf mit Nullen, falls der String eine Länge hat, die nicht durch 8 teilbar ist. Und dann kriege ich auch hier das da, allerdings als String im Vergleich zu da oben, da ist kein String. Gut, es gibt noch ein paar andere Binärbefehle, zum Beispiel kann man machen 65 Binary in SageMath, da schmeißt er mir das auch hier so raus, allerdings nicht mit Länge 8, sondern also führende Nullen weggemacht. Ich kann auch aufrufen, die Zahl und dann Bits. Und da muss man auch wieder schauen, ob man sich in Sage befindet. Ja, es gibt eine Sage-Integer. Das wäre hier Sage-Rings-Integer. Das ist der Type der 65. Und wenn ich aber Ordnung A aufrufe, das auch die 65 ist, ist das keine Sage-Integer, sondern eine Python-Integer. Und das heißt, ich kann nicht machen Ordnung A Punkt Bits. Ja? Weil er will eine Python-Integer und keine Sage-Integer. Gut. Ich kann das allerdings erzwingen, indem ich hier Integer von eingebe und dann habe ich es aber als Liste. Na gut, ne? Bits macht eine Liste. Also man muss ein bisschen aufpassen. Der Weg zurück, dummerweise, ist bei Binary Strings nicht implementiert. Wenn ich also einfach das Decoding, wie es ja bei den Alphabetic Strings geht, liefert mir hier eine Fehlermeldung. Aber es gibt einen anderen Befehl aus einer anderen Sage-Ecke, der das leistet. Und zwar bei den Crypto Utilities, wenn man hier schaut, die haben so einen Befehl. Wenn man das macht, ich fange wieder an mit Binary Strings diesmal, ja, die Binär Strings. Ich kodiere das A, es kommt hier diese Kette raus und ich will da jetzt eine ASCII-Integer draus machen. Dann kriege ich erstmal eine Fehlermeldung, weil ich muss das importieren. Wenn ich es nicht importiere, dann ist es nicht bekannt. Also vorhin diese Strings musste ich nicht importieren, die sind schon da. Aber dieses muss man importieren. Wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich meine gute alte 65, indem ich ASCII-Integer von B aufrufe. B nochmal war dieses Monoid-Objekt. Wenn ich hier einfach so blind 01000 eintippen würde, dann würde das als Integer auffassen und dann kriege ich auch eine Fehlermeldung. Ja? Also dieses X, ja, das ist für Sage, wenn ich ihm nichts weiteres sage, zwickt es die Null vorne weg. Und das hier ist für das, also ist einfach die gute alte 1.000.001 und kein Binärobjekt. So, es gibt noch diese beiden Befehle in CryptoUtil, und zwar ASCII to bin und bin to ASCII. Zum Beispiel kann ich bei ASCII to bin, wird es also alles aneinander geklebt. Ja? Ich kann irgendeinen String eingeben. Und er wandelt dann charakterweise um und konkateniert. Und wenn man schaut, das arbeitet auf ASCII. Das heißt, hier werden keine Kommas weggezwickt und Leerzeichen, weil man hier bei der Ausgabe und der Ausgabe, wo das Komma und das Leerzeichen fehlt, kommt auch was Kürzeres raus. Und was man auch machen kann bei dem ASCII-to-bin ist, dass man so Listen übergibt, wo in jedem Listenelement einfach ein Teilstring steht und es klebt es dann auch einfach zusammen. Wenn man mit diesen Monoiden arbeitet, so elegant es ist für die Weiterverarbeitung oft schlecht. Ja? Zum Beispiel habe ich hier mal geguckt, Plus und Mal. Ne? Also wenn ich habe A plus B bei den Monoid-Elementen, die haben eine Verknüpfung und das ist per Default Mal und nicht Plus, kriege ich also bei Plus einen Error. Wenn ich hier das Mal eingebe und A und B sind Monoid-Elemente, dann wird es ganz normal aneinander gehängt. Was man hier sieht, das heißt, das Mal, das macht's. Wenn ich jetzt alternativ statt A und B diese also ASCII-to-bin-Elemente einfach mit Python das definiere, ja, dann sind das Strings und die Strings, die kann ich zwar addieren, aber ich kann sie nicht multiplizieren. Also einfach auch wieder ein bisschen problematisch, man muss immer wissen, was für Typen man gerade in der Hand hat. So, dann der Rückweg. Binär zu ASCII. Da gibt es den Befehl bin to ASCII, auch hier zu importieren. Und auch da muss man wieder aufpassen, ich kann einfach 0 oder 1 da reinschreiben, weil es dann wieder das als int auffasst, dann kriege ich wieder Fehlermeldung. Ja. Wenn ich ein String draus mache, dann passt alles. Dann schmeißt er mir das A raus. Wenn ich statt einen String eine Liste von Nullen und Einsen reinschmeiß, klappt es auch und ich kann auch eine Liste zum Beispiel mal 3 nehmen und dann wird die einfach dreimal hintereinander geklebt und dann werden es 3 A's. Hinten in dem Talk kommt noch ein Codebeispiel für eine weitere Möglichkeit, Binärdaten in ASCII umzuwandeln, da komme ich dann später hin. Okay. Im Kryptolbuch gibt es jetzt da so spezielle Konversionsverfahren für all diese Sachen. Und zwar, wie man hier liest, also der Herr Pommerenning, der damals diesen Part von dem Kryptolbuch geschrieben hat, dieses eine Kapitel, der hat mit Absicht die objektorientierte Programmierung bei dem Thema ausgespart, eben wegen diesen Typen-Konversionsproblemen. Ja? Und da haben wir hier diese Routinen. Das kann man sich hier runterladen. Ist schwer zu finden, also man muss da ganz runter scrollen und dann gibt es die Datei BitCypher Sage und da sind die alle drin. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen durch, weil das, ja, da muss man immer drüber nachdenken, was macht jetzt das wieder und so. Aber es ist eigentlich das Standardzeug, wie man aus Bits andere Sachen macht. Ja? Man hat einmal, kann man eine Int zu einem Bitblock machen. Ein Bitblock ist bei ihm dann immer eine Liste. Man kann einen Bitblock zu einer Int machen. Man kann einen String zu einem Bitblock machen, einen Bitblock zu einem String, einen Text zu einem Bitblock und so weiter. Und wenn man das alles hat, ja, kann man mal ein bisschen rumspielen. Also man kann bei Sage das ja so reinladen, wenn das im selben Ordner ist wie die Sage-Instanz, die man aufgerufen hat. Und kann zum Beispiel sagen, ich will into Bitblock von der Zahl 6, also von der normalen, natürlichen Zahl 6, und zwar auf einem Bitblock umgelegt der Länge 66, und dann kriegt man das hier. Und der Typ ist eine Liste, und das erste Element, wenn ich gucke, was das ist, ist es also eine Sage-Integer, und zwar die Zahl 0. Ja? Und wenn ich aber Number of the Beast aufrufe, dann geht es nicht. Aber ich wollte es einfach mal probieren. So, dann, wenn man jetzt den Text hat und einen Bitblock draus machen will, dann geht es auch mit dem TXT to BBL. Dann kriege ich halt einfach eine lange Liste mit Nullen und Einsen und zwar in der ASCII-Darstellung dieser einzelnen Characters. Die Länge ist 184. Gut. In derselben Datei, die ist ein bisschen länger, da gibt es dann auch eine XOR-Funktion, die verwendet dann unter anderem, ich muss jetzt mal schauen, die verwendet diese Hilfsfunktionen gar nicht, sehe ich gerade, aber gut, also plain car. Gut, also mit der kann man trotz alledem, man muss also reinstecken Bitblocks, die man irgendwie erzeugt mit diesen Hilfsfunktionen und dann XOR die. Und was interessant ist, ist, dass der Key, wenn der kurz ist, verglichen mit der Nachricht, dann wird der Key quasi immer wiederholt. Das macht die Sache angreifbar. Also wenn man eine sehr lange Nachricht hat und mit einem sehr kurzen Schlüssel verschlüsseln will, kann man das angreifen. Machen wir auch gleich. Wenn die Nachricht kürzer ist als der Schlüssel, dann spricht man von einem One-Time-Pad. Das ist dann auch wirklich perfekt sicher nach Shannon. Hat aber gewisse Nachteile, ist also so im Alltag recht unpraktikabel. Sehen kann man das hier. Wenn man also hier den Plaintext hat, du bist doof, auf 8-Bit immer umgelegt und man nimmt immer denselben 8-Bit langen Schlüssel, dann fällt, das zeige ich gleich, zum Schluss als verschlüsselter Text dieses hier raus. Ja? Und jemand, der nicht vom Fach ist, der denkt sich, oje, aber jemand, der ein bisschen Bescheid weiß, der sieht sofort, das sind alles ASCII-Zeichen, die jenseits der 7-Bit-ASCII-Grenze sind. Ja? Und dann kann ich eigentlich davon ausgehen, weil ich vorher druckbare Zeichen hatte, die haben alle als führendes Bit im ASCII eine 0, weil die sind kürzer als 128. Und dann wird da draus eine 1 gemacht und dann kann man zurückschließen, dass von dem Schlüssel das führende Bit eine 1 sein muss. Und dann kann man, wenn man jetzt noch ein bisschen viel Zeit hat, kann man sich überlegen, naja, das könnte ja hier ein Leerzeichen sein, weil es ja zweimal vorkommt und nicht am Rand. Ja? Und wenn man diese Idee hat und das Leerzeichen nachschlägt, dann kann man dieses da quasi auf den Schlüssel zurück umlegen. Man kann dann raten, wird das der Schlüssel sein, kann man ausprobieren und es ist dann auch so. Hier wäre mal der Code dazu. Man fängt also an mit du bist doof, dann nimmt man diese Routinen, die ich vorhin gezeigt habe, dann kriegt man diesen Binärtext und dann hatten wir diesen Key. Ich habe auch nochmal einen alternativen Key, wo hier die 0 vorne ist statt der 1. Ja? So, wenn man jetzt das einfach so durchrechnet, kriegt man hier diese Variante. Das liegt aber daran, dass die Codierung, von der er da vorne spricht, das ist jetzt nicht die, die bei mir der Rechner hat. Ja? Das ist ein Mac und der hat teilweise eigentlich einige Sonderzeichen anders. Also ich glaube zum Beispiel dieses O ist ein anderes. Ja? Aber meistens sind es dieselben. Da, ne? Ist bei mir so ein komisches Ü. Ansonsten sind die aber fast dieselben. Ja? Und wenn man mal schaut, also die kann man ja alle drucken, wenn sie auch komisch aussehen. Wenn man jetzt den alternativen Key hätte, der vorne eine 0 hat, dann kriegt man Sachen raus, die hier so ein X drin haben. Das heißt, es ist ein nicht druckbares Zeichen. Die werden dann immer so maskiert. Und wenn man da nachschaut, ja, das ist halt zufällig das Delete. Ja? Okay. Ja, dann wollte ich noch erwähnt haben zum Thema XOR, dass es auch Python XOR gibt. Wenn man jetzt Python aufruft und nicht SageMath, dann kann man einfach das Dach nehmen und das Dach macht auf Integers einfach XOR. Ja? Bei SageMath nicht. Da ist das Dach hoch. In Python, wenn ich hochrechnen will, muss ich ja zwei Malpunkte machen. Das geht in Sage auch. Aber das Dach in Sage ist was anderes als in Python. Man kann bestimmt auch aus SageMath raus irgendwie das dann verpythonen. Also ich weiß allerdings nicht wie oder ob. Erwähnt haben wollte ich es. Okay, so, jetzt haben wir noch 10 Minuten für RSA. Also das sind die Leute früher, als sie das erfunden haben. Und das ist aber, glaube ich, auch schon 10 Jahre altes Bild. Das sind dieselben drei. Ich denke, da brauche ich jetzt nicht sagen, was RSA ist. Oder sage ich es doch kurz. Also es ist eins der asymmetrische Verschlüsselung, nach wie vor sehr weit verbreitet. Hier ist kurz die Theorie, aber ich glaube, die brauche ich jetzt nicht erläutern. Ne? Das kennt jeder und wenn er es nicht kennt, dann ist jetzt keine Zeit, das so zu erklären, dass man es versteht. Aber wer es mal nachlesen will, ich habe es der Vollständigkeit halber mit reingenommen, weil ja auch oft bei RSA die Variablen sonst wie heißen, jeder hat andere Variablen und dann weiß jeder, wie ich das hier meine. Okay. Warum funktioniert das Verfahren? Wenn man also davon ausgeht, wenn man zwei Primzahlen hat und die sind groß und man multipliziert die, dann kriegt man eine noch größere Zahl raus und jemand anders, der die Faktoren nicht kennt, der kann dieses n nicht schnell in seine Faktoren zerlegen. Und weil er das nicht schnell kann, kann er auch nicht schnell so eine Nachricht entschlüsseln, die RSA verschlüsselt wurde. Schauen wir es uns an. Ein kleines Beispiel, ja, da habe ich jetzt Primzahlen bis 1024, zwei Stück, vollkommen egal welche, nur verschieden müssen die sein. Die müssen verschieden sein, weil sonst die Euler-Phi-Funktion einer anderen Formel gehorcht. Wenn man jetzt n als Produkt definiert und hier wieder den Ring modulo n, nenne ich jetzt Zn, dann kann man da drin wieder ganz normal rechnen, modulo 26. Außerdem brauche ich das r, das ist dann die Euler-Funktion von dem n, das zählt also die Anzahl der Zahlen, die mit n keinen gemeinsamen Teiler haben. Und wenn ich das r kenne, dann definiere ich mir gleichzeitig noch den Ring Zr. Das heißt, ich habe zwei Stück. Einmal rechne ich modulo n und ein anderes Mal rechne ich modulo r. Ja? So, dann brauche ich einen sogenannten Exponenten. Das ist der Key für die Verschlüsselung. Das ist dann ein beliebiges Element aus Zr, aber es ist nicht vollkommen beliebig. Also r selber ist ja meistens keine Primzahl. Und wenn es keine Primzahl ist, dann hat es Teiler. Und wenn ich zufällig einen Teiler von dem R auswähle mit meinem Random, dann hat dieses E wiederum kein multiplikatives Inverses und dann funktioniert die Verschlüsselung nicht. Das heißt, ich muss absichern, dass dieses gewählte E, dass das zu R teilerfremd ist. Wenn ich das dann gemacht habe, rechne ich das multiplikative Inverse von E in dem Ring ZR aus. Das kann man so machen. Das ist dann für das Deciphering, das D. Und dann kann man loslegen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine zufällige Nachricht gewählt. Also die Nachricht muss eine Zahl sein, die kleiner ist als n. Und wenn ich die Nachricht als Text vorliegen habe, muss ich die erst vorbehandeln. Das zeigt das Beispiel später noch. Und wenn ich die Message habe, dann nehme ich die einfach hoch e, weil die Message als Element von Zn gewählt wurde, muss ich nicht modulo rechnen, das macht es dann von selber. Dann ist das quasi meine geheime Nachricht und die verschicke ich dann. Für alle, die da nochmal nachschauen wollen, habe ich hier die Einzelteile nochmal gelistet, weil ja Zufallszahlen verwendet wurden hier. So, wenn ich jetzt dann das C hoch D nehme, muss wieder die ursprüngliche Nachricht rauskommen und das tut es auch. Und so macht mal so ein kleines Hands-on-Beispiel für RSA. Jetzt schauen wir uns ein größeres Beispiel an. Mit 512 Bit, obwohl das jetzt auch nicht mehr die empfohlene Länge ist für RSA, aber es ist doch ein bisschen mehr Real Life. Da kann man nachschauen. Ein ähnliches Beispiel ist im Kapitel Gitter im Kryptolbuch. Ich habe es ein bisschen verkleinert und verändert. Ich nehme also mein P und mein P besteht aus diesem String. Und dieses wird jetzt erstmal zu Zahlen gemacht, zu einer Liste mit Zahlen. Für jeden Eintrag hier in dem String rufe ich die ASCII-Ordnung auf. Und die Zahl 6 zum Beispiel, ja, die hat hier die Nummer 54 und die kommt da hinten noch zweimal, wie man sieht. Und das Komma hat die Nummer 44, das Leerzeichen die 32, so wie man es halt kennt. Ja? Und diese Zahlen, um nochmal so vorher den Bogen zu spannen, sind auch alle kleiner als 128, weil das ja 7-Bit ASCII-Zahlen sind, Characters. Okay, dann übertrage ich diese da in ihre Binärvariante. Das heißt, jede Dezimalzahl hier mit Basis 10 wird umgewandelt in einen String aus Bits mit Basis 2. Und das ist jetzt erst nochmal eine Liste. Und was jetzt hier passiert, das ist, dass ich die da quasi erstmal alle aneinander klebe. Und wenn ich sie alle aneinander geklebt habe, habe ich einen langen 0-1er String und der String wird dann als Zahl interpretiert mit Basis 2. Und das Integer stellt sie aber wieder dezimal dar. Das heißt, es gibt dann diese Zahl hier, diese lange Zahl. Das wäre dann mein Plaintext als Dezimalzahl mit mehreren Stellen. Dann gebe ich an, wie viel Bit ich jetzt da bearbeiten will. Ich habe halt mal B ist 512 genommen. Und jetzt wähle ich zwei Primzahlen und was jetzt hier wichtig ist, also wenn ich 512 Bit habe, ich will ja nicht, dass mein Zufallsgenerator dann doch wieder sehr kleine Primzahlen zufällig auswählt und darum sage ich, ich will schon eine Primzahl ausgewählt haben, die 512 Bit tatsächlich lang ist und nicht zufällig plus 400 Bit oder so. Das kann man machen, indem man hier ein Lower Bound eingibt. Nebenbei, also man findet solche Primzahlen recht einfach. Ich habe früher immer so gedacht, ja, aber wenn ich nur so einen kleinen Bereich vorgebe, da gibt es ja so wenig, aber es stimmt nicht. Es gibt genug Primzahlen, man muss nicht lang suchen. Ich muss wieder schauen, dass sie verschieden sind. Ich prüfe jetzt hier aus Spaß nochmal, ich wollte auch mal diesen n-Bits, ne, zählt die Bits-Befehl zeigen. Dann multipliziere ich das Ganze und das Produkt ist jetzt 1024 Bit lang. Das heißt, ich würde jetzt RSA 1024 Bit machen. Es ist üblich, dass man als Exponent dann in dem Fall nicht per Zufall irgendeinen Exponenten bestimmt, sondern diesen hier vorgibt. Das hat gewisse Gründe. Also wenn ich zufällig einen Exponenten wähle für RSA, dann gibt es einige Spezialfälle, die knackbar sind. Kann man nachlesen in der Mathe-Literatur. Und um das zu verhindern, wird dieser hier empfohlen. Da man das R ja nicht kennt, kann man mit diesem E nicht wirklich was anfangen, weil man braucht eigentlich zum Entschlüsseln das Inverse und das Inverse kann man nicht ausrechnen, ohne die Kenntnis der anderen Daten. Gut, dann das R kann man ausrechnen einfach mit dieser Formel. Das ist hier auch schon recht lang, wie man sieht. Und ich würde jetzt dann doch keinem empfehlen, also mich hat es mal interessiert, ja, ob ich das faktorisieren kann. Kommt gleich noch, ja? Aber das würde ich jetzt, ihr könnt es ja mal probieren zu Hause. Wie lange sowas dauert, kann man in Sage hier maskieren mit so einem Prozent Time und dann spuckt es einem aus die Zeit, die sowas braucht. Aber also mit der Zahl mache ich es nicht, beziehungsweise ich habe es gemacht, die ist halt so groß. So, jetzt das D muss ich ausrechnen, ist das Inverse. Hier haben wir jetzt keinen Ring definiert wie im anderen Beispiel und darum muss er Modulo rechnen, braucht also die Modulo-Befehle. Die sind auch sehr schnell. Ja, also Inversmod ist schnell. Gut, dann das D kommt dann raus, ist so und so lang. Ich muss schauen, dass es kleiner R ist. Ich mache den Test, dass das Produkt 1 ist, modulo R. Wenn ich das habe, wird verschlüsselt, indem ich ausrechne C hoch E. Nein, Schmarrn, Message hoch E modulo N. Dann kriege ich das C raus, das wäre jetzt dann mein Ciphertext. Und der Ciphertext wird dann zurück verschlüsselt oder entschlüsselt mit Hilfe von D. Das heißt, wenn ich das C habe und ich nehme es modulo R hoch D, dann muss die Message wieder rauskommen. Aber momentan ist es erstmal nur eine Zahl. Ich muss also jetzt hergehen und diese Zahl wieder zerlegen in ihre Teile und die wieder in Binärcode überführen. Und den Binärcode muss ich wieder zu Characters machen. Das macht hier dieser Code. Und dann join ich wieder den String, der da rauskommt, und es kommt genau the number of the beast wieder raus. Jetzt noch ganz kurz zum Faktorisieren. Also hier wären drei Links, wo man sich ein bisschen informieren kann über Faktorisierungsstand momentan. Und es gab, die läuft nicht mehr, so eine Faktorisierungs-Challenge für RSA. Ich habe jetzt vorgestern Abend war es, da wollte ich mal schauen, wenn ich jetzt das R von eben einfach mal losschicke, was er da macht. Ja? Und er hat dann also über Nacht gerechnet und irgendwann früh kam dann das, ist zu groß. Ja? Also mit dem Ding keine Chance. Ich meine, ja, geht einfach nicht. Ja? Der hat zu wenig Speicher. Ja? Dann habe ich mir nochmal angeschaut, also von dieser RSA-Challenge, die ich eben gezeigt habe, da gibt es die kleinste RSA-Zahl, die sie 1990 zum Faktorisieren ausgeschrieben hatten. Das hat der Lenstra damals geknackt, also ein sehr berühmter Kryptograf. Die nennt sich RSA 100, das ist diese Zahl. Ja? Und die habe ich gestern früh, also so um 11 Uhr, habe ich das eingeschaltet, dass er das doch mal faktorisiert. Und gestern Abend, als das Social Event anfing, war er noch nicht fertig. Dann habe ich den Rechner zugeklappt. Und früh hat er es dann gehabt. Das war das Produkt. Das heißt, ich habe leider keine Zeitmessung gemacht. Also irgendwas zwischen 8 Stunden und einem Tag hat es gedauert. Okay. So weit jetzt mal zu SageMath. Ich hoffe, dass doch irgendwie was mitnehmen konntet. Die Slideshow, ich weiß gar nicht, die kann ich dir irgendwo bereitstellen bei der Frostcon. Ich habe mich jetzt nicht gekümmert. Im Zweifelsfall findet er so Interessierte das auf der Crypto-Page. Ja, da werde ich das dann einpflegen. Ja, also ich reiche den nach. Ich muss nur diese Üs noch in Tech so machen, dass sie auch aussehen wie Üs. Vorher gebe ich das nicht her. Okay, gut. Also dann, danke fürs Zuhören. Und einen schönen Nachmittag noch.